ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Spannend, wenn man einen Anwalt in der Band hat und dann einen Plattenvertrag unterschreibt, über den man sich dann jahrelang beschwert.
Das ist ziemlich geil, ne? Das habe ich auch schon gedacht.
Hanno.
Simon.
Moin, moin.
Ja, wie man im Norden sagt, ist aber die richtigen Kenner sagen ja nicht moin, moin. Also Leute wissen Bescheid, man sagt nur das einzelne Moin. Man sagt Moin. Das Moin, Moin ist ein Klischee.
Ja, ich sag normalerweise auch Moin nur einmal. Ich sag Moin eigentlich oft, ich sag Moin zu allen. Ich weiß nicht warum.
Ist das Berlin, hat man das so gesagt, Moin?
Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, rübergeschwappt. Vielleicht ist es auch nur kulturelle Appropriation meinerseits.
Es passiert ja aber, sei dir gegönnt, passiert ja umgekehrt mit Berliner Slang sehr, sehr viel auch andersrum.
Das wird wohl so sein, ja. Wie geht's dir heute, Hanno?
Mir geht's gut. Ich möchte nochmal ganz kurz über das Wort Moin sprechen. Moin ist ein in Norddeutschland verbreiteter Gruß, der ebenso im Süden Dänemarks, oh, okay, und im moselfränkischen Dialektraum in Rheinland-Pfalz und Luxemburg immer häufiger in Ostwestfalen, in nordöstlichen Niederlanden und okay, alles klar.
Und Teil. Und Berlin.
Ja, und jetzt auch Berlin. Simon hat Moin nach Berlin gebracht.
Und nach Portland natürlich.
Okay, die Existenz des Grußwortes Moin ist seit knapp 200 Jahren nachweisbar. Es ist einfach, ja, scheint ein Grußwort zu sein. Ich versuche gerade, was das wohl heißt. Moin, naja. Sehr, sehr langer Eintrag bei Wikipedia für ein einzelnes Wort. Aber gut, den lese ich mir später durch.
Machst du bestimmt, Hanno.
Ja, gut geht's. Falls du schon gefragt haben solltest, alles okay im Café und selber?
Ja, soweit. Es läuft so vor sich hin, sage ich mal.
Ich habe hier diesen Bluetooth-Speaker bei mir im Regal gefunden.
Von der NRA.
Von der NRA. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich den her habe, aber ich habe ihn gerade ausgepackt. Der kam sogar noch im Original-Packaging. Ich hatte den komplett, ich habe den irgendwann geschenkt gekriegt. Und ja, den werde ich jetzt öfters rocken. So, den kann man sich so halt auch an Gürtel hängen oder an BW-Rucksack, der vollgeladen ist mit Dosenbier und so.
An den Gürtel direkt neben der Handytasche natürlich.
Oder natürlich direkt an den Rambo-mäßigen Patronengürtel hängen. Wie viele NRA-Produkte hast du im Haus? Außer dich selber?
Wenn du wüsstest, wenn ich den Waffenschrank aufmache, ja, dann knallt's, sprichwörtlich.
Knallt.
Ja, sonst nichts.
Ich bin gerade dabei, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, so meine ganzen alten frühmusikalischen Gehversuche gerade alle zu digitalisieren in den letzten Monaten. Und ich bin immer noch fleißig dabei, ganz schön viel Zeug. Was interessant ist, dass mir immer wieder mehr Tapes hier, guck mal, in die Hände kommen, die unbeschriftet sind. Und das sind dann oft ominöse Mixtapes, die man sich irgendwie mit 15 oder 18 oder 20 oder so auch noch gemacht hat. Und da bin ich jetzt gerade dabei, auch die unbeschrifteten Tapes zu hören. Und da ist so manche Überraschung bei. Halt zum Beispiel die B-Seite von diesem unbeschrifteten Tape kann ich enorm empfehlen. Fängt an mit Hier kommt Kurt. Ich weiß nicht, ob du noch den Song...
Alter,
mit
Megasong.
Einer der besten Songs.
Ja.
Warum? Erzähle ich euch später. Jetzt erstmal ein Solo. Paul. Und dann kommt dieses geile 80s-Gitarren-Solo. Danach, viele wissen es, viele Hörerinnen und Hörer, einer meiner Lieblingssongs, danach geht's direkt weiter. Geiler Mixübergang in den Ghostbusters-Soundtrack.
Nice.
Also in den Ghostbusters-Theme. Nur Hits drauf. Und dann kommt Opus mit Life is Life. Also ich hatte immer schon richtig guten Geschmack, was gute Laune betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Stabil. Ich hatte Hier kommt Kurt und König von Deutschland auch auf einem Mixtape, was ich mir selbst gemacht habe, vom Radio mitgeschnitten.
Hier kommt Kurt ist ganz weit vorne. Hatte ich lange nicht gehört, aber es ist einer dieser Tracks. Buzzy, Grüße gehen raus. Ich habe ihn hier und da mal erwähnt. Mhm. Ihr kennt ihn vielleicht. Hatte Hier kommt Kurt richtig stilecht auf 7-Inch. Der hat irgendwann aufgehört, Punkplatten zu kaufen oder sich nicht mehr auf Punkplatten konzentriert, sondern wir sind dann nur noch auf Flohmärkte gegangen und er hat dann halt immer nur bei den richtigen Krachern, wie zum Beispiel Hier kommt Kurt und so zugeschlagen.
Ja, finde ich unterstützenswert.
So haben wir übrigens auch die hammerdeutsche Band kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist. Ich glaube 70er The Teens.
Nee, aber mir gefällt gerade Hammerdeutsch. Es wäre vielleicht ein cooler Name für ein Nebenprojekt, Hanno. Hammerdeutsch.
Ja, Hammerdeutsch. Das ist mein neues. Das ist mein analoges Projekt neben meinem anderen rechtsgerichteten Musikprojekt, was eher so technikaffin ist. Das ist rechte Maustaste, Klick oder so.
Ja, genau.
Ja, aber auf jeden Fall The Teens unbedingt mal auschecken. Das war so eine Bravo-Band in den 70ern, die sich The Teens genannt. Haben ein, zwei wirkliche geile Brecher dabei, gute Songs und Aussehen natürlich auch sexy Jungs, wie ich es mag.
Ja, klingt gut auf jeden Fall. Hammerdeutsch und sexy.
Ja, Hammerdeutsch und sexy. Das ist, also sollte ich jemals wieder Single sein und ihr lest das in einer Liebesannonce, ja, in einer Kontaktanzeige. Ich bin da ja oldschool. Hammerdeutsch und sexy und ja mittlerweile auch kahlrasiert, so dann wisst ihr, es ist Hanno.
Digga, das ist, wird wahrscheinlich unser neuer Podcast-Hashtag, ja. Hammerdeutsch und sexy, ey.
Ja, Hammerdeutsch und sexy. Ich glaube, Knochenfabrik ist das mit Obdachlos und trotzdem sexy. Auch super Hit, falls du ihn nicht kennst. Ja. Aber Hammerdeutsch und sexy natürlich sogar noch einen Schritt weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ah, geht ja gut los hier.
Ich habe ordentlich gelacht. Ich habe in letzter Zeit viel gelacht, denn zum Beispiel, ich war Sonntag auf einem Konzert, Simon. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr stolz auf Gainesville, muss ich sagen.
Ja, du also erwähnst es öfter mal, ja.
Ja, in letzter Zeit ist Magic in the Air. Sonntag war eine umsonst Free-for-All-Show. Haben wir übrigens immer mehr Umsonst-Shows hier, was ich total geil finde. Einfach organisiert von den Bands selber, die da spielen. In diesem Fall organisiert von Super Twin. Und das war in so einer Back Alley, so richtig, wie man das sonst nur aus irgendwelchen schlechten B-Movies kennt, irgendwie, wo man überfallen, abgestochen oder verhaftet wird. Und da haben sich einfach die Bands aufgebaut. Ey, Digga, da sind, glaube ich, knapp 300 Leute aufgeschlagen.
Geil.
Das war der absolute Wahnsinn. Von der ersten bis zur letzten Band, Moshpit, Crowdsurfen, Bier fliegt, war total geil. Und eine Band, also vielleicht meine neue Lieblingsband, habe ich da entdeckt. Und zwar, ich glaube, eine Band aus Minneapolis, die übrigens behauptet, hey, wir sind American Muscle aus Minneapolis und wir sind die beste Band aus Detroit. Also es wurde humoristisch vorgegangen. American Muscle. Googelt es mal, auf jeden Fall. Die haben ein YouTube-Video. Die Sachen bei Bandcamp sind so, ja, okay, ganz lustig, aber die haben halt einen legendären, die haben halt einfach so eine Live-Session von sich bei YouTube reingestellt. Ich schicke dir den Link nachher mal. Vielleicht mache ich das auch mal bei Instagram in unserem Broadcast-Kanal da. Mhm. Da machen wir eh viel zu wenig. Ja, ja, auf jeden Fall American Muscle. Großartig, die Typen sehen astrein. Der Sänger war so besoffen, er hatte schon vor mehreren Tagen auf Tour seine Schuhe verloren und war seitdem barfuß. Mhm. Die haben zu dritt in einem Pickup-Van getourt, alle drei sitzen vorne und auf der Ladefläche fliegen die ganzen Instrumente lose rum. Also kann man sich nicht geiler vorstellen. Die ganze Zeit komplett voll, die Typen. Und egal, wo sie hinkommen, also wirklich Punk Deluxe. Ich habe jetzt wieder Fotos gesehen, haben sie irgendwo eine Show am Strand oder so, vielleicht war es auch in Savannah gespielt. Da gab es dann keinen Mikrofonständer, haben sie sich aus so alten Abflussrohren einfach so Mikrofonständer gebaut. Also extrem geil. Und ja, wie soll ich sagen, erdiger Streetrock. Mhm. Also mit Titeln wie On the Street und ist wirklich, wirklich gut. Und die Typen sehen auch aus wie aus so B- oder C-Movie-Charaktere, aber so nicht so gekünstelt, sondern durchaus ernst. Braun gebrannt, man sieht, dass sie gerade im Süden auf Tour sind.
Ja.
Und extrem, extrem unterhaltsam. American Muscle, mein Tipp von unten.
Hier spielen heute, haben wir letztens, glaube ich, thematisiert, Dragged into Sunlight. Ich habe mir bisher kein Ticket gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich so richtig Bock habe, aber
geh mal bitte hin, jetzt mal als Bildungsauftrag.
Ich bin schon interessiert, so ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich muss mal schauen. Ich habe heute noch eine große Pack-Session am Nachmittag im Warehouse und ja, mal schauen. Aber ich habe eigentlich schon so ein bisschen morbide Kuriosität, weil die Band ja auch immer so als die absolute Live-Offenbarung von allen dargestellt wird. Und von daher würde ich es mir schon auch gerne mal angucken.
Ich habe es mal in der Astra-Stube 2011 in Hamburg gesehen und das war sehr, sehr geil, weil es halt aber auch einfach so klein war. Ob das jetzt auf großer Bühne, was ist das für eine Venue? 500er, 600er?
Ich schätze mal, das heißt Star Theater. Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie im Star Theater. Von daher ist auch natürlich immer cool, ein neues Venue in Portland mal auszuchecken.
Genau, check es einfach mal aus, weil wir haben uns ja auch gefragt, warum da jetzt bitte so viel Druck auf einmal auf dem Thema ist. Es ist, ja, wie gesagt, ich habe halt auch noch eine persönliche Anekdote zu der Band. Wir haben ja mal, erzähl dir jetzt einfach, ist ja, ja längst verjährt, aber ist funny. Wir haben eine unserer ersten UK-Shows, das war 2015, haben wir auf dem Tempelsfest gespielt. Mhm. Tempelsfest gab es da erst 2 Jahre und das Jahr, wo wir gespielt haben, war dann auch das letzte Mal, weil Sun O die PA durchgebraten haben und der Veranstalter dementsprechend knietief im Dispo in den Schulden stand und alle Bands nicht bezahlen konnte. Und wir haben dann mit unseren Freunden von Bölzer gespielt. Bölzer sind da natürlich sehr Bölzer-mäßig mit umgegangen, haben das sofort öffentlich gemacht und sich extrem beschwert, was auch nicht falsch war, und haben dann ihr Geld bekommen, soweit ich weiß.
Ja.
Wir haben versucht, den etwas, wie sagt man, den etwas
diplomatischeren
Weg zu gehen, bürokratisch, und einfach per E-Mail hingeschrieben, sagen so, ja, hey, pass auf, wir hätten gerne unser Geld, wir sind mit den Flugtickets in Vorleistung gegangen, ich bin extra aus den USA sogar hingeflogen. Und da wurde mir dann sehr deutlich gesagt von einem Anwalt aus den USA, ey, wir tun, was wir können, rest assured, es war halt so ganz bla bla, so von wegen fuck off, so, weißt du, es ist wie es ist, wir haben keine Kohle, aber wir werden euch bald bezahlen, macht euch keine Sorgen, und alles, was ihr tut in der Öffentlichkeit, was unseren Ruf als Veranstalter und unser Konzept und unsere Marke, unser Branding verletzen würde, wird letztendlich euch nur schaden, weil ihr damit eure Brücken zerstört in den UK-Markt und alle unsere Kontakte, was so Festivals und Shows betrifft, würde ich dringend von abraten, ihr tut euch da keinen Gefallen mit. Also wirklich so eine subtile Drohung. Rat mal, wer das war. Der Gitarrist von Dragged Into Sunlight, der sehr, sehr gut bezahlter Anwalt ist und dann auch Fellow Bands solche E-Mails schreibt.
Ja, das ist natürlich richtig geil, ja.
Das ist, klingt jetzt natürlich, ey, no hate. So, weißt du, es interessiert mich nicht mehr, aber es hatte damals so einen bitteren Beigeschmack, dass so eine Band, die ich selber so krass abgefeiert hat, einem in dem Wortlaut schreibt, dass man auf seine Kohle verzichten soll und ja, das Maul zu halten hat. Das war irgendwie so ein bisschen,
Muss ich auch sagen, was mir dazu einfällt, spannend, wenn man einen Anwalt in der Band hat und dann einen Plattenvertrag unterschreibt, über den man sich dann jahrelang beschwert.
Das ist ziemlich geil, ne? Das habe ich auch schon gedacht, so von wegen, und auch die Band auslädt bei sich beim US-Support, weil die so Ties mit dem Label, was man selber so scheiße findet, hat.
Ja, weird.
Kann aber man sich alles nicht ausdenken. Ey, wie gesagt, es ist,
ich schaue
wie
spontan.
Sagt man, water down the bridge, ich ist mir auch egal. Ja. Vielleicht war der in seinem Leben auch viel mehr Anwalt, als dass er Musiker ist. Ich habe da jetzt, halte da jetzt keinen persönlichen Hate oder so, aber vielleicht lustige Anekdote, dass hinter ganz, ganz coolen Musikern sich auch oft fürchterlich, fürchterlich spießige Leute mit noch viel spießigeren Berufen verstecken, was ja nicht immer schlecht sein muss. Ich will nur sagen, denkt ja nicht, dass irgendjemand, nur weil er eine Stromgitarre spielt und coole Musik spielt, auch immer gleichzeitig ein cooler Typ sein muss. Und nochmal, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es kein cooler Typ war, aber irgendwie war es ein bisschen weird.
Klingt schon uncool. Lassen wir es so stehen. Unfassbar uncooler Typ, hat Hanno gesagt.
Wie findest du denn den neuen mega coolen Track von Kanye eigentlich?
Kanye meinst du? Oder
Kanye?
Ye, wie er sich auch nennt, oder keine Ahnung, Alter.
Heil Ye.
Habe ich nicht gehört, weil mir das alles zu Esels gebumst ist.
Du hast den Heil-Track nicht gehört, den kann man sich ruhig mal geben. Es ist wirklich so far out, es ist bizarro world. Das kann man sich, man kann es sich nicht vorstellen.
Ja.
Also Empfehlung auch. Es ist halt einfach aus reiner morbider Schaulustigkeit absolut. Dieses Land hat sich einfach entschieden, noch verrückter zu werden. Aber gut, man denkt immer, es gibt kein Limit mehr. Aber Ye hat entschieden, die Tür mit dem Rahmen rauszureißen.
Ja. Nö, ansonsten, habe ich dir gerade ein Foto geschickt, noch bei WhatsApp, bevor wir hier angefangen haben. Ich habe mir eine schöne Partscaster zusammengestellt.
Eine Powerstrat meinst du?
Eine Powerstrat, geil, Alter, ja.
Sagt man so.
Ja, den Begriff kenne ich natürlich, genauso wie Superstrat.
Ich weiß nicht, was eine Superstrat ist.
Eine Superstrat ist quasi wie eine Ibanez RG oder eine ESP Horizon, also eine Strat-basierte Form, die aber noch schärfer ist, zackiger oder so. Also die,
hat das was mit der Pickup-Bestückung auch zu tun?
Nicht, dass ich wüsste, nö. Man nennt eigentlich jegliche moderne Strat-Form eine Super-Strat.
Ich dachte immer, eine Power-Strat ist mit einem Humbucker.
Ach so, ja, nee, keine Ahnung, ob das so. Sind vielleicht doch einfach nur so 80er-Begriffe.
Die besten sind, wie du weißt.
Das ist richtig, ja. Speaking of 80er-Begriffe, ich habe mir auch eine schöne 80er-Farbe ausgesucht, ne?
Ja gut, da kann ich natürlich als Farbenblinder nicht so viel zu sagen.
Ja, ich vergesse es immer.
Erklär die Farbe mal.
Die Farbe nennt sich Burgundy Mist. Es ist so ein, ja, eigentlich gar nicht Burgund, sondern es ist wie so ein ganz rauchiges, dunkles Pink Metallic. So ein Malve-Farbton quasi, ist geil.
Was ist denn jetzt schon wieder Malve?
Ja, google es doch einfach mal, ey. Hast doch das Internet liegt dir zu Fingern und bringt dir ja vielleicht eh nichts, weil du farbenblind bist.
Malve Farbe.
Ja, mach mal.
Malve. Malve. Pale, bluish, purple color, often described as a soft, warm purple with a touch of pink or violet. Well, mauve.
Mauve, ja, in Englisch, ja.
Ja, mauve, Alter, mauve. Ja. Mauve. Well, ich finde sie geil, natürlich, wie du dir vorstellen kannst.
Ja, ich wollte mal gucken, mit wie wenig, also ich habe versucht, so wenig wie möglich Geld auszugeben bei den Einzelteilen. Der Buddy hat mich sage und schreibe nur $93 gekostet, soll aber angeblich made in USA sein und soll angeblich auch aus Erle sein, keine Ahnung.
Aus Erlangen
wahrscheinlich.
USA in Erlangen.
Richtig, Erlangen, USA, Alter.
Auf jeden Fall. Hammerdeutsch, wie wir es mögen.
Ja, hammerdeutsch und sexy, der Buddy. Und ist das scheiße, Alter. Das ja, auf jeden Fall. Und der Hals ist so ein Fender Subsonic Bariton Neck. Die haben ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den letzten Jahren, die embracen ja so ein bisschen auch diesen Partscaster-Markt, ne, und verkaufen mittlerweile halt auch Einzelteile. Du kannst einzelne Hälse zum Beispiel ohne Ende kaufen von Fender, unter anderem diese Bariton-Hälse. Muss ich sagen, ist halt so ein Made-in-Mexico-Hals. Grundsätzlich fühlt er sich qualitativ wertig an, aber mein Gitar-Tech, der das dann alles zusammengebaut hat für mich, meinte, er musste schon noch eine ganze Menge auch an den Bünden noch nacharbeiten, damit die so richtig gefinisht sind. Ja, so der letzte Schliff, der sprichwörtliche und tatsächliche, der hat wohl noch so ein bisschen gefehlt. Aber ja, Buddy billig, Hals hat mal $300 gekostet, kostet jetzt 400. Aber egal, im Grunde genommen war der ganze Grund dieser Aufgabe, dass ich mal schauen wollte, mit wie wenig Geld man eigentlich eine coole, super individuelle Gitarre zusammenbauen kann irgendwie. Also, ne?
Du hast noch nicht zu den Pickups gesagt.
Pickup ist halt mein eigener Signature-Pickup, der Harper's Nightmare. Deswegen musste ich dafür gar kein Geld.
Super individuell. Das macht es ja noch individueller.
Das macht es vor allem, musste ich dafür kein Geld ausgeben, was praktisch war. Aber ich glaube, in Parts habe ich schlussendlich so $700 ausgegeben.
Schick mir doch auch mal so ein Pickup rüber, wenn du die so hast. Ich will auch mal also ein Pickup haben. Ja, das geht leider nicht.
Ja, das geht leider nicht. Ich muss ja auch dafür bezahlen, Hanno. Muss ich. Einkaufspreis zahle ich auch, was soll ich sagen? Ich kann ja einen zum Einkaufspreis kann ich dir einschicken.
Lass doch mal lieber einen Tauschgeschenk. Schenk mir doch mal was, Simon.
Ja.
Pass auf, ich gebe dir das dafür. Das habe ich immer noch nicht ausgepackt, aber ich hatte das ja gesagt. Wir hatten uns neulich über das Boss FZ3,
Hyperfass, ja, ja. Das,
Hyperfass unterhalten, was ich hier rumfliegen hatte und mir nicht klar war, dass das auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie fast 300 Schleifen kostet mittlerweile.
Ja.
Klingt auch richtig, richtig geil, das Ding. Und es gibt aber wohl, wie so oft, von der Firma Behringer, eine Kopie, die 1:1 wirklich genauso klingt, kostet bei Amazon $25 das SF300. Hol dir das einfach auch mal, dann können wir es mal vergleichen oder so.
Ja.
Also für 25. Vielleicht bestelle ich es dir auch einfach nach Hause, so einfach als gönnerhaftes Gift.
Ja, als Weihnachtsmann.
Aber das ist immer klar, das Enclosure ist Plastik und so, aber ich habe ja auch einen HM2-Klon von Behringer.
Mhm.
Was auch fucking spot on ist. Ne, das hatten wir ja auch mal, das große Thema HM2-Klone und so.
Ja,
alles klar. Genug Nerd-Talk für heute. Geile Gitarre. Herzlichen Glückwunsch dazu, Simon. Man kann nicht genug haben, wie wir wissen.
Das stimmt wohl, ja. Du hast mir ein Foto auch geschickt, gestern, glaube ich.
Fuck me, ja.
Erzähl doch mal bitte, was es damit auf sich hat. Florida-Style auf jeden Fall.
Florida-Style. Ich mach die Tür auf. Hanno macht seine Hintertür auf. Nein, also ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf in den Garten hinten raus. Ey, was ist das denn? So ein großer, da liegt so Waschlappen groß, irgendwie so ein großer brauner Fleck. Was ist das denn, Alter? Dann gucke ich genau hin. Da war das eine riesige fucking Wolf-Spider, so eine Wolfspinne, die sich gerade versucht hat, Eintritt in mein Haus zu verschaffen. Wahrscheinlich mit so einem Brecheisen. Ich sag mal, sie war groß genug, um durchaus ein Brecheisen halten zu können. Ich bewohne jetzt lange genug so und ich habe so manchen Kummer gesehen, dass ich nicht mehr direkt ausflippe, aber das war schon grenzwertig. Also die war schon so mit ausgestreckten Beinen schon so fast handgroß so, ne?
Mhm.
Also war ein richtig massives Tier Und Alter, fürchterlich haarig. Und die musste ich dann, und ich töte die ja nicht so, und deswegen musste ich die dann so mit so einem Besen so versuchen, so ein bisschen weg. Ich hatte das Gefühl, ich schieb so einen Hamster weg, ja, mit, ja, so einem Besen. Na, also das war schon ein ziemlicher Oschi, also für alle, die da draußen diese Spinnphobien haben, Alter, da werdet ihr auf jeden Fall krepiert. Heftiges Ding, aber du sagtest ja, Florida Lifestyle. Es gibt jetzt eine gute
heftige Mettwurst, ja.
Das war eine richtig heftige Mettwurst. Das Ding hättest du frittieren können und auch durchaus eine 3-4-köpfige Familie von einem schönen Fernsehabend lang ernähren können. Was zum Snacken, Alter. Speaking of Florida Lifestyle, gönnt euch mal auf YouTube, gibt's eine neue Reportage von Channel 5. Googelt mal Channel 5 Swamp Fest. Mhm. Hast du von Swamp Fest gehört, Simon?
Nee, ich kenne aber Channel 5 auf jeden Fall.
So, Channel 5 Swamp Fest ist eine Reportage. Das ist direkt bei mir in Waldo. Das ist nebenan direkt von so Pro-BMX-Bikern so ein etabliertes Underground-Festival mittlerweile auch für Skateboarding und so. Aber so ein bisschen auch Burning Man für Arme. Einfach so 2 Tage komplette Anarchie. Also wirklich komplett fucking crazy.
Ja.
Gebt euch mal die Reportage Florida in a Nutshell. Und dann kommt ihr mich mal besuchen und dann machen wir beim Swamp Fest richtiges Fass auf. Weil ich will auf jeden Fall 2026
hin. Und frittiert spinnen.
Ja, komm du mal, lass uns mal, guck dir das auch mal an. Dann lass mal zusammen 2026 hin. Das wäre wirklich geil, Simon. Also das ist wirklich beyond limits.
Okay, müssen wir uns aber so ein Million-Dollar-RV mieten, damit wir irgendwie die Tür hinter uns zumachen können.
Wir fahren da einfach hin und fahren abends zu mir nach Hause. Das ist direkt nebenan.
Na gut, auch fair enough.
Ja, ja. Nee, wir gehen da hin und gucken uns das Elend an. Es ist wirklich krass. Aber so geil, irgendwie sehr positiv. Das ist jetzt nicht so, also Redneck to the Bone. Aber irgendwie sehr, da spielen dann halt auch viel so Hardcore-Bands und Punk-Bands und so. Okay. Drogira hier aus der Stadt haben letztes Mal gespielt. Guckt es euch einfach an, Swampfest, Channel 5. So ist es beim Hanno zu Hause. Simon, genug der Laberei. Worüber wollen wir heute reden?
Erstmal wollen wir über die Zuwendung in der Bierkasse reden, würde ich sagen.
Ach natürlich, das ist natürlich immer brandheißes Thema. Verzeih, da war ich ein bisschen vorschnell.
Haben wir eine ganze Weile nicht gemacht, weil wir einfach wenig Zuwendung kriegen.
Ja, was ist bei euch los, Alter? Ja, Zuwendung, es ist Herbst bei den Zuwendungen, ein dunkler, finsterer Herbst.
Nuklearer Winter sogar.
Nuklearer Winter, haut mal ein bisschen in die Tasten bei den Bierspenden bei uns, damit wir hier auch ein paar lustige Sachen zum Vorlesen haben. Verschafft euch selber Gehör. Das sind eure 2 Minuten Fame hier. Ja, also, wo können die Leute spenden, Simon?
Unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Sehr, sehr schön. Wer hat denn was dagelassen heute im Klingelbeutel?
Unter anderem Jan Moormann. Moin, moin, ihr Hafensänger. Wäre dieser Podcast ein Möbelstück, wäre er ein dreibeiniger Beistelltisch. Schickes Design, harte Oberfläche mit Platz für Mettwurst, Senf und Bier, aber leicht wackelig. Zur Not geht's ohne, aber wenn er nicht da wäre, würde was fehlen. Frage für euch Gear-Nerds. Der Sound beim Manta-Konzert in Hamburg und Hannover war sehr unterschiedlich. Hannover eine Gummi-Aal-Stufe besser und richtig geil. Zerreffekte der Gitarre deutlicher, irgendwie besser abgemischt. Drums mit mehr Druck und etwas Hall. Woran liegt's trotz digitalem Equipment? Bitte um eine Erklärung für IKEA-Schreibtischstuhlbesitzer. Gruß von der wilden Möhre aus Sulingen. Auch aus Sulingen. Es gibt also 2 Leute, die in Sulingen wohnen.
Ja, also erstmal muss ich da natürlich sagen, Simon, du wirst das kennen, dass natürlich so Soundempfinden immer extrem subjektiv ist, ne? Dass einem durchaus unterschiedliche Leute, Alter, war total geil, nee, war total scheiße. Mhm. So, ne? Also du wirst es auch kennen. Von deinen eigenen Konzerten, dass die Leute sagen, ja, heute war total super, und andere Leute sagen, also es ist halt immer viel damit zu tun, wo man steht.
Ja, auf jeden Fall.
Also sehr, sehr viel damit zu tun. Es hat auch natürlich was mit der Größe des Raums zu tun, wie viele Leute im Raum sind. Die beiden Konzerte, die du jetzt angesprochen hast, waren beide sehr voll, also ausverkauft, also oder nahezu. Also Hannover war ausverkauft und ich glaube, bei Hamburg fehlten 50 Karten oder so in der großen Freiheit. Und da bin ich natürlich jetzt auch nicht so affin. Ich glaube, es hat auch viel mit der PA zu tun, was du für eine PA hast, ne? Ob das irgendwie geiler Scheiß ist oder eine Discoanlage, das kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, kann dir das nicht sagen. Ich glaube, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Du weißt, wie es ist. Und es hat halt viel damit zu tun, wo du stehst. Im Zweifel immer direkt zum Soundmann gehen und direkt Beschwerde ablegen.
Ja, Guter Plan.
Aber schön, dass du da warst vor allem. Aber ich glaube eigentlich, dass die Konzerte vernünftig klangen. So, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Rumgeheule gehört. Das gab es auch schon anders. Also dementsprechend.
Ich habe ja von Jan Moormann gehört, dass es in Hannover nicht so gut klang. Aber hey. Weiter geht es mit. Aber
privat auch so. Er hat dich auf dem Festnetz angerufen, wie er es so sagt. Unter zitternder Stimme mit Tränen.
Landline-Anruf habe ich quasi bekommen. Ja, ansonsten hat der gute Robin gespendet, nämlich einmal den Standardtarif, damit ihr euch mal wieder amtlich den Salamander aus der Rasenkante föhnen könnt. Der Standardtarif ist natürlich 6,66 Euro. Danke dafür, Robin, wie immer.
Ja, danke, Robin.
Ansonsten, Johannes Hanewinkel schreibt, Gear of the Dark fickt. Hat er recht.
Hat er nicht ganz unrecht. Ja. Was ich jetzt nochmal zu dem anderen, wie hieß der erste Kollege, sorry?
Ja, das ist aber angezählt hier. Jan Moormann hieß der.
Von wegen, der hat ja viele Komplimente dagelassen, von wegen, wenn der Podcast nicht dabei würde. Warum ist unser Podcast wackelig? Das bitte nochmal mit der nächsten Spende ausführen.
Ja, auf jeden Fall. Gerne auch noch großzügigere Spende, ja. Also ich meine, ja, da kennen wir nichts.
Also du kannst dich auch ständig beschweren, ist auch vollkommen okay, aber einfach nur was im Klingelbeutel lassen.
Pro Satz eine Spende vielleicht. Und zu guter Letzt, unser guter alter Focken-Werner. Werner Focke sagt, ich fahre nichts Böses an, die A2 Richtung Berlin.
Berlin!
Berlin! Und höre Episode 118 in Klammern Musikjournalismus 3.0. Da haut Hanno diesen Brüller raus. Zitat, ich habe keinen Spaß an Verrissen. Viele Leute wichsen sich ja einen drauf. Ich musste mich sehr zu konzentrieren, meinen Boliden nicht lautstark lachend in die Leitplanken zu setzen. Simon sagte was ähnlich Lustiges, da habe ich jetzt gerade den Wortlaut nicht parat. Na, war ja klar. Wer sich fragt, was hat der alte Mann, der möge sich doch gerne nochmal Episode 99 anhören. So denn, nichts für ungut, hab euch lieb und ich küsse eure Augen. Ah ja.
Wir küssen deine Augen auch, Werner. Ja, also so lustig fand ich das jetzt gar nicht. Es ist halt einfach so Ego-Trip. Und manche Leute denken, sie sind nur, weil sie Musik-Reviews schreiben können, in einer Position. Also ich glaube ganz, ganz fest, dass manche Leute, das sind dieselben Leute, die auch Spaß dran haben, so durchs Wohnungsfenster zu gucken und Leute Falschparker anzuscheißen und so. Hm. Oder oder wenn der Nachbar eine Party macht, die mal ein bisschen zu laut ist, die Bullen zu rufen. Ich glaube, wenn du Reviews so schreibst, dass so selbst ein Blinder mit Krückstock das irgendwie zwischen den Zeilen liest, dass du dir da gerade einer drauf abgehst, ergeht, dass du irgendwie eine Band in die Pfanne hauen kannst. Also ich weiß nicht. Ich bin da kein großer Freund. Verrisse sind geil und man muss auch Verrisse ertragen können und so. Aber es muss, wie alles im Leben, Substanz haben.
Das hast du schön gesagt. Damit sind wir auch schon wieder fertig. Es war ein schönes und kurzes Vergnügen, wie so vieles in unserem Leben.
Ja. Kurzes Vergnügen, wie so oft.
Ja, ja, hammerdeutsch und sexy einfach, ey.
Hammerdeutsch und sexy, ein kurzes, aber intensives Vergnügen.
Auf jeden Fall. So, jetzt aber, wir sprechen heute über ein kontroverses Thema, Hanno.
Mal wieder.
Ja, wie immer. Wir sind ja wir sind ja ein ganz kontroverser Podcast auch. Und zwar geht es heute um Ghostwriting. Und auch, wie soll ich sagen, Ghost-Performing vielleicht auf Alben von modernen Metal-Bands. Ein Phänomen, was ich besonders oder wovon ich besonders in so modernen Metalcore-Adjacent-Genres mitkriege. Es ist so in so Deathcore und so weiter anscheinend ziemlich Usus. Und der Grund, warum wir drauf gekommen sind oder warum ich drauf gekommen ist, dass ein Kumpel von mir hier aus Portland angeheuert wurde, um die kompletten Gitarren für ein Album einer namhaften amerikanischen Deathcore-Band einzuspielen. Das war so ein bisschen die Initialzündung dafür.
Interessantes Thema, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. War mir vorher nicht bewusst, habe ich in naiver Weise auch nie drüber nachgedacht. Ich verstehe, es geht um Söldner in der Szene quasi. Leute, ich glaube, so weit kann man es ausdrücken. Aber erzähl doch mal ein bisschen, gib mal ein bisschen Kontext, Simon. Du hast mir danach auch mal ein paar Artikel geschickt und so. Ich habe mich in die ganze Thematik mal ein bisschen reingelesen. Du hattest das auf jeden Fall in der Form schon ein bisschen länger auf dem Schirm, was da vor sich geht. Es wird im großen Stil Schmuh.
Ja, das ist dann Auslegungssache, ob das Schmuh ist, das ist ja wahrscheinlich die Kontroverse daran. Aber also ich fange einfach mal an mit meinem Kumpel Steven, der hat mir also erzählt, er hat diesen Job bekommen und ich finde, also ich muss zu voller Transparenz sagen, auch ich habe mal einen Job bekommen, eine Platte einzuspielen für eine deutsche Band, die verzerrte Stromgitarrenmusik gemacht hat und wenn ich mich recht entsinne, war das so ein bisschen so, dass die gesagt haben, so ey, pass auf, wir können Songs schreiben und sind zufrieden mit unseren Songs halt so, aber haben nicht so die Confidence, dass wir das so mega hammer-tight einspielen können so und haben mich deswegen geheiert, um die Gitarren einzuspielen. Habe ich nur einmal gemacht tatsächlich, aber war auch eine Menge Arbeit. Ich musste dann die Gitarren aus sehr roh klingenden Demoaufnahmen quasi raushören und dann neu aufnehmen. War schon ziemlicher Aufwand auf jeden Fall. Aber das war zumindest da der Grund, wenn ich mich noch, wie gesagt, recht entsinne, dass die Band einfach das Gefühl hat, sie können das nicht ganz so tight einspielen, wie sie gerne wollten. Und deswegen hat mich das bei meinem Kumpel Steven natürlich auch interessiert, aus welchen Gründen diese Band ihn angeheuert hat, was da das Problem ist, denn Deathcore ist ja doch schon irgendwie ein Genre, was immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, ultra präzise Produktionen hat, ja, sehr, sehr tighte Gitarrensounds, sehr, sehr moderne Gitarrensounds und schon auch ein bisschen diesen technischen Anspruch. Und seine Antwort hat mich dann so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und zwar meinte er zu mir, ja, die Band oder der Gitarrist hat das Album geschrieben, die haben wohl die Gitarren programmiert, wusste ich nur ganz schemenhaft, dass es sowas gibt mit einem, also so wie es Drumcomputer gibt, ja, wie Superior Drummer oder so, gibt es anscheinend mittlerweile auch Plugins für Logic, wo du komplett Gitarren, verzerrte Gitarren mit programmieren kannst.
Wie klingt das? Hast du das mal gehört?
Habe ich nicht gehört, vielleicht frage ich ihn mal, dass er mir was schickt, das würde mich nämlich auch brennend interessieren. Es ist so ein bisschen wie dieses Gitarren.
Stell mal vor, das klingt voll geil.
Ich glaube nicht, dass das voll geil klingt. Es klingt aber wahrscheinlich besser als Guitar Pro, was ja viele von euch wahrscheinlich auch kennen werden. Womit?
Kenne ich nicht.
Guitar Pro ist auch so ein Programm, wo du Tabulaturen einträgst und du kannst quasi alle Instrumente, Bass, Gitarren und Drums, kannst du so als Tabulaturen ja eben in so Notationsfelder eintragen und das dann auch abspielen. Und es klingt dann natürlich nicht wahnsinnig gut, das sind dann halt so MIDI-Sounds quasi, aber du hörst trotzdem halbwegs, wie dein Song klingt so. Und ich glaube aber, dass wahrscheinlich dieses Gitarren-VST, was auch immer der Typ benutzt hat von der Band, um die Songs zu schreiben, wird sicherlich noch ein bisschen besser klingen. Anyway, ich habe ihn also gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Grund, warum die Band es nicht selbst einspielt so? Und ja, es ist wohl so, dass der Sänger und der Gitarrist ist der Songwriter, wohl auch ein Klamottenlabel haben, was total hip ist, irgendwie in der Szene, und dass die zu busy sind für, und er hat den Begriff benutzt, für so eine Gruntwork, ihre eigene Platte einzuspielen. Ja, also so. Und das fand ich schon, da bin ich richtig so ein bisschen, ich meine, ich höre sowas ja nicht zum ersten Mal, ja, und der Zyniker in mir denkt über solche Genres auch so, ja, dass das total detached ist, die Musiker auch von dem eigentlichen Prozess, Musik von vorne bis hinten auch selbst Hand zu machen. Aber das fand ich schon crazy, einfach zu sagen, so, ja, also wir haben einfach Besseres zu tun, als unsere Zeit damit zu verbringen, hier Gitarren einzuspielen. So, mach du das mal. Die zahlen ihm auch, ja, ich sag mal, ein relativ okayes Monatsgehalt, muss man dazu sagen. Ja, jetzt kein absolutes, es ist nicht so, dass er da irgendwie $10,000 für bekommt, aber es sind schon mehrere tausend Dollar, und es bezahlt ihm mehr als sein Dayjob. Und deswegen hat er einfach einen Monat Urlaub genommen von seinem Dayjob und nimmt jetzt die Gitarren für die Band auf, die, ja, lieber sich um ihr Klamottenlabel kümmern in der Zwischenzeit. Und
man darf natürlich nicht sagen, welche Band es ist, Simon, oder?
Nee, leider nicht, nee.
Sehr schade.
Nee, kann ich auf keinen Fall sagen. Wahrscheinlich sage ich jetzt schon zu viel, wo ich seinen Namen auch nenne. Aber es ist, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie grotesk, muss ich sagen. Ich fühle mich da sehr, sehr entfremdet von dieser Attitüde. Und es stellen sich dann ja auch wirklich Fragen wie, warum? Warum macht man das alles?
Ja, also noch ganz, ich würde noch viel früher anfangen. Es waren so grundsätzliche Fragen so. Mhm. Grundsatzfragen kommen da ja auf. Also ist man noch Künstler? Also klar, ne, wenn man sagt, so, man hat die ganzen Songs geschrieben, und ja, da kommen wir ja auch noch drauf, ne?
Ja,
also
richtig.
Es gibt ja auch durchaus Leute, die schreiben ihre Songs nicht mal selber, auch in unserem Genre, ja, oder im weit gefächerten Metal-Kontext.
Harte
so,
Gitarrenmusik, ne? Ja.
Ja, Ist man Künstler? Kann man sich als Musiker, also ist man, wenn man sagt, so, ja, wir haben uns das so ein bisschen ausgedacht, aber in erster Linie sind wir irgendwie so sexy Typen auf der Bühne und so, und eigentlich ist es den Leuten eh egal. Gruntwork, wie du gesagt hast, so Fleißarbeit, so Scheißjobs, spiel mal bitte unser Album ein, wir haben ja andere Sachen mit unserem Klamottenlabel zu tun. Ist man Sportler, wenn man selber nicht rennt? So, also das ist irgendwie, also für mich ist das völlig absurder Gedanke zu sagen so, ey, ich denke mir jetzt die Musik aus und
dann gebe ich es aus der Hand.
Wenn sie denn selbst, ja, und dann gebe ich es irgendwie aus der Hand. Ich kann das natürlich, das muss man fairerweise dazu sagen, verstehen, wenn du, es kommt ja so ein bisschen auf die Musikrichtung an. Ich glaube, so gerade im Pop-Kontext ist das ja klar, völlig normal. Da gibt es Songwriter-Teams, gerade so im Radiobereich und so, da wird ein Song geschrieben und das ist völlig egal. Und da werden sich dann halt die besten Studiomusiker oder die Studiomusiker, das gab es schon immer. Die größten Motown-Hits, eine Musikrichtung, die ich sehr, sehr schätze, gerade so Soul-Mucke, auch so Funk-Zeug, das waren alles Söldner, die ganzen Sachen. Das waren, gibt's auch geile Dokus drüber übrigens, unbedingt auschecken. Mhm. Aber das sind so Sachen, da ging es um den Song. Da ging es irgendwie darum, dass der geil eingespielt wird. Das war völlig normal, weil das auch oft einfach nur Truppen waren, wo es um den Sänger oder Sängerin gab.
Ist im Pop ging ja auch so.
Aber in unserem, genau, aber in unserem Kontext, harte Gitarrenmusik, das ganze Spektrum.
Bands,
handgemachte Musik, wenn man dann sagt so, ey, ich lass mir das lieber von jemand anders einspielen. Es ist ja auch so, ne, wenn du sagst so, wir haben keinen Bock auf das Beispiel, was du genannt wirst, hast, traust du der Band zu, dass die das halt auch selber machen können? Weil es gibt ja auch durchaus Bands, die das dann vielleicht gar nicht drauf haben.
Ich muss dazu gestehen, dass ich von der Band nur einmal, als die so richtig so ihren Durchbruch hatten, habe ich mal ein halbes Musikvideo gesehen. Also es ist, wenn ich mich recht entsinne, schon in dem Sinne ziemlich technisch, dass es sehr schnell ist. Das Drumming ist auf jeden Fall sehr extrem. Ist ja auch bei Deathcore, das Deathcore-Drumming unterscheidet sich ja oft jetzt nicht sehr von Black oder Death Metal so, ja. Also wenn was auf dem Extrem-Metal-Niveau ist im Deathcore, dann auf jeden Fall das Drumming so. Ich hab's als relativ technisch in Erinnerung und die Band tourt auch viel und ich glaube, wenn die Band live richtig scheiße wäre, hätte man davon vielleicht auch schon mal gehört. Ist ja auch nochmal so eine andere Kontroverse, die gerade durchs Internet geht. Weiß ich nicht, ob du davon mitbekommen hast. Von diesem Gitarristen, der übelst Songsachen geklaut hat und die dann halt so hyper hocheditiert als Reels gepostet hat und so weiter und so fort. Und dann stellt sich raus, der kann das weder in Persona so geil spielen, noch sind es seine Songs gewesen, hat sich aber übelst bereichert an dem ganzen Zeug. Anyway, gibt's alles.
Habe ich diesen Gossip, der ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen.
Ja, aber ja, ich glaube, die Band kann das spielen. Ich bin auch von dem, was mein Kumpel gesagt hat, klingt es jetzt nicht so, als wären die unfähig oder so. Und es macht es aber fast noch schlimmer, finde ich. Oder fast noch noch schwerer nachvollziehbar für mich. Oder dass ich mich noch schwerer auch reinfühlen kann in diese Attitüde. Weil es wirkt halt wirklich, ja, die Leute sagen immer, a band is a business. Aber es ist halt scheiße, wenn eine Band vorrangig nur noch Business ist und alles, was man als, keine Ahnung, Boomer wie wir mit Band-Dasein verbindet, irgendwie nicht mehr eine Prioritätsrolle spielt. Ja, und ich sag mal so.
Ich hatte die naive Idee, dass jegliche Art von Rockmusik erstmal grundsätzlich real und authentisch ist, mehr oder weniger.
Genau.
Aber das ist ja natürlich Quatsch, offensichtlich. Und wenn ich dann solche Stories höre, dass das ist ein völlig absurder Gedanke, weil worauf ich eigentlich eben hinaus wollte, als ich diese Motown-Referenz gezogen habe. Wenn du jetzt sagst, so Alter, ich bin Howard Carpendale. Howard Carpendale, also ich will ihm jetzt gar nichts unterstellen, aber vielleicht ist das den. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Band für mich, machen jetzt handgemachte Musik irgendwie, die im Proberaum erwächst und die man sich dann irgendwie hart auf der Straße erspielt bis an die Spitze, und Interpreten.
Einem Sänger.
Ne, das ist halt,
einem Popstar. Genau,
Interpreten halt. Ja, ja. So, ne? Und ich glaube, vielen Leuten ist das denn egal, wer die Backing-Tracks programmiert oder einspielt oder sonst was. Aber das ist ja in dem Bereich und in dem Genre, wo wir uns bewegen, schon irgendwie ein anderer Film. Dementsprechend bin ich da doch schon sehr überrascht, weil es ist ja das Normalste der Welt. Jeder von uns Musikern kennt natürlich auch professionelle Session-Musiker, Studiomusiker, die angeheuert werden und sagen so, ey, hier spiel mal bitte Drums für die Tracks ein. Das ist ja auch überhaupt nicht kontrovers und es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn das so ein Spiel mit offenen Karten ist. Mhm. Dass man sagt so, ja, hier, wir brauchen irgendwie kurz einen Bläsersatz und ein bisschen Drummer, irgendwie kannst du bitte rumkommen, 4 Tracks einspielen. Das sind dann ja auch echt so abgebrühte Profis, die dann halt einfach so einen neuen Track in 2 Stunden lernen und den perfekt einspielen. Ich weiß noch zum Beispiel, das war so um die Jahrtausendwende auch ganz groß, so, weißt du, wo es so Sachen so semi-authentisch, Sachen wie so April Lavigne und solche Sachen gab.
Ja.
Da wurden halt einfach die besten Schlagzeuger aus Amerika gecastet, um das eben einzuzocken. Das hat einen Tag gedauert.
Ja, klar.
Und was ich halt sehr, sehr interessant bei der ganzen Nummer finde, ist, dass das ja scheinbar überhaupt nicht so selten zu sein scheint, wie du mir erzählt hast, ne? So, also wie verbreitet ist es halt auch im vermeintlich authentischen Bereich, dass da andere Leute angestellt werden, um die Tracks einzuspielen?
Ja, die Frage muss man sich auf jeden Fall stellen. Es ist wahrscheinlich häufiger, als man denkt, ne? Denn das muss man ja auch sagen, wir sprechen hier von Deathcore. Das ist ja nun wirklich auch trotz alledem ein Nischengenre. Und wenn selbst in diesem Genre A, die Kohle dafür da ist, andere Leute einfach dazu bezahlen, deinen Scheiß einzuspielen, und es selbst in so einem Underground-Genre, weil das muss man ja sowieso sagen, du hast gerade von Authentizität gesprochen und diesem Handgemachten, dass das irgendwie das ist, was man mit Rockmusik verbindet. Je weiter man in den Underground eintaucht, erwartet man ja eigentlich noch mehr Authentizität.
Allerdings.
Statt weniger, ne? Klar, dass bei Bon Jovi vielleicht ein Session-Musiker spielt, irgendwie auf der Platte was einspielt, also whatever, ja, aber das ist so, bei solchen Genres wie Deathcore, da erwartet man halt irgendwie so, ja komm, die machen die Kacke wenigstens selber so, ne? Aber ja, anscheinend ist es nicht unbedingt gegeben. Und
es geht ja noch viel weiter. Das ist ja eine Sache, sich Leute zu engagieren, die einem die Tracks einspielen. Also entweder weil kein Bock, keine Zeit oder halt auch wegen fehlenden Skills. Also ich weiß nicht, wovor ich am wenigsten Respekt habe von diesen drei Punkten. So, weißt du, wenn du sagst, so, ja, ich habe keine Zeit dazu, weil ich will mich jetzt auf meine Modemarke konzentrieren, dann ist deine Band vielleicht auch halt einfach nicht sonderlich wichtig. Wenn du auch sagst, so, ey, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, weil ich empfinde das als lästig, dann kann ich dich als Musiker sehr, sehr schwer ernst nehmen. Wenn du aber sagst, ey, mir fehlt das Skillset, dann habe ich da noch am meisten Respekt vor.
Genau.
Da muss ich aber sagen, ja, so ist es leider. Du kannst ja nicht irgendwie, wie sagt man so schön, mit deinem Maul Schecks ausstellen, die der Arsch nicht deckt. Du kannst ja nicht irgendwie, natürlich macht man auf einer Platte mal ein paar mehr Overdubs, als die man dann live irgendwie anbietet. Und auf einer Platte klingt alles größer und fetter, ja, fair enough. Aber du kannst ja nicht dir irgendwie Songs schreiben lassen, beziehungsweise von anderen einspielen lassen, auf dem Skill-Niveau, was du überhaupt nicht in der Lage bist, selber zu reißen. Und das ist halt eben diese Sportreferenz, die ich da gemacht habe. Ey, ich wäre auch gerne Pilot. Oder Fünf-Sterne-Koch bin ich aber alles nicht. Also ich kann jetzt nicht fliegen, aber trotzdem kann ich so ein bisschen kochen, aber bin Lichtjahre davon entfernt, Chefkoch in einem Restaurant zu sein. Und irgendwie erwarte ich in unserem, wie ich gerade sehr, sehr naiv gelernt habe, authentischen Szene-Kosmos oder so, dass die Leute in der Lage sind, das, was sie sich ausdenken, auch selber irgendwie abzubilden auf Platte.
Das auf jeden Fall. Aber ja, die Realität sieht offensichtlich anders aus, bis hin in den relativen Underground. Und klar ist jetzt ein Genre wie Deathcore für Underground-Verhältnisse relativ kommerziell erfolgreich.
Aber also schon sehr erfolgreich,
ja. Naja, für ein Underground-Genre auf jeden Fall, ne? Aber ja, es ist trotzdem so ein bisschen grotesk. Und mich hat das Ganze an einen Artikel erinnert, oder ein Interview, was ein Kumpel von mir mal geführt hat, und zwar mit Will Putney. Das ist ein Produzent, den kennen wahrscheinlich viele von euch, die modernere Mucke hören. Der nimmt Bands auf wie Knocked Loose und also produziert und nimmt die auf, Knocked Loose und auch Fit for an Autopsy, was so halb seine Band ist.
Wollte ich gerade sagen, ne? Ist er doch selber dabei, oder nicht?
Da ist er selber dabei, aber auch nur als Songwriter. Und die Ja, der spielt gar nicht live mit der Band, nie.
Wow.
Also auch ein sehr eigenartiges Konzept auf jeden Fall.
Das ist alles völlig absurd. Ja, ich bin viel zu naiv.
Es ist auf jeden Fall etwas absurd, ja. Jedenfalls hat mein Kumpel Vincent, Grüße gehen raus, der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht als Fotograf, der viel Live-Fotos macht, Vincent Grundke.
Den hatten wir doch auch in der Sendung.
Ja, und der hat einen Artikel.
Bitte dich, Simon.
Beziehungsweise ein Interview geführt mit Will Putney. Und in diesem ist es dann so, aus Versehen ging es dann irgendwie los, dass Will Putney hat durchsickern lassen, dass er quasi ein sehr umtriebiger Ghostwriter für Deathcore-Bands ist. Was auch sehr interessant ist, weil das ist jetzt ja die andere Seite der Medaille. Wir haben ja auf der einen Seite die Band, die zwar ihr Album selbst schreibt, dann aber keinen Bock hat, die Gruntwork zu machen, es selbst einzuspielen.
Das ist ein deutlicher Schritt weiter.
Ja, und dann haben wir jemanden wie Will Putney, der die Bands nicht nur produziert, sondern anscheinend auch die Songs für sie teilweise schreibt. Also in dem Interview...
Und Lyrics, ja.
Und Lyrics, genau. In dem Interview sagt er... Er hat hunderte Songs und mehrere komplette Alben für Bands geschrieben. Und ich sag mal so, ich kann das vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich jetzt, also ich versuche mich jetzt reinzuversetzen in diese Lage als Band, wenn ich jetzt im Studio wäre, ja, und ich sag mal, ich habe 9 Songs, ich will aber unbedingt 10 und ich weiß, dass der Typ, der meine Platte aufnimmt, auch ein guter Songwriter ist, dass man vielleicht mit ihm zusammen einen Song schreibt, in Persona. Ja, dass man sagt so, ey, wie wär's, wir probieren hier noch zusammen im Studio einen Song zu schreiben. Das könnte ich auf jeden Fall noch irgendwie verstehen.
Ja, oder wenn dein Kumpel einen Song geschrieben hat, der sagt, ey, ich brauch den gerade nicht, der ist total, und du flasht total auf den, aber das sagt er in dem Interview auch, das ist für mich der interessanteste Part. Das wird natürlich aber im Booklet, in den Liner Notes, wird da drüber geschwiegen, damit dieses Image aufrechterhalten wird, dass Band XYZ vermeintlich authentische Underground oder true Bands weiter den Schein wahren können, dass sie sich das alles ausdenken, alles selber einspielen. Und das ist halt schon ziemlich krass irgendwie, dass das halt, aber er ist da fein mit, so von wegen, ey, ich werde dafür bezahlt, ist mir doch egal, ob ich da stehe. Ich weiß ja, dass im Hintergrund Verträge, dass das auf dem Papier mein Name ist und ich kriege da meine Kohle und meine Tantiemen für. Interessant auf jeden Fall.
Ja. Es ist halt so, ne, ich finde es auch spannend an dem Interview, also ich kann es euch nur empfehlen, es ist irgendwie auf weiß.de im Archiv. Ich denke, wenn ihr da irgendwie...
Ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall, lohnt sich aber immer noch, genau. Denn das Thema ist aktuell.
Der Artikel ist jetzt 10 Jahre alt oder so, ne? Und ich habe mich, wie gesagt, daran erinnert gefühlt. Ich finde es auch sehr spannend, dass dieser Artikel nur in Deutsch rauskam und es dieses Interview in Englisch gar nicht gibt, denn ich finde es durchaus interessant, wie die Szene hier vielleicht oder gewisse Leute hier drauf reagiert hätten auf diese Information so. Aber was ich halt auch spannend finde an dem Artikel ist, er hat ja offensichtlich auch eine ganz coole musikalische Prägung, die auch meiner gar nicht so unähnlich ist. Er spricht von irgendwelchen coolen Lineups aus den frühen 2000ern, wo alles bunt durchmischt war, ja, wo Dillinger Escape Plan mit Thursday und Tralala gespielt haben und dass das alles cool war und die Leute das gut fanden. Er spricht über Deathcore relativ negativ, muss man auch sagen, ne? Er findet das Genre als unauthentisch, empfindet er es, und hat das Gefühl, dass es...
Hattest du das Gefühl?
Ja, er sagt es relativ klar. Also er sagt ja am Anfang, dass er das Genre nicht kreativ findet. Er sagt, dass live auch viel vom Band kommt und
es, ne? Also so wie ich das verstanden habe, dass er sagte, dass das am Anfang ein sehr interessanter Ansatz war und dann wie so vieles halt einfach immer glatter, kompakter und
gefälliger.
Mehr plastikmäßig
wurde. Ja, ja, klar. Ja, so. Er spricht jetzt nicht von den Anfängen, die er schlecht findet, sondern von dem Status quo der Mitte 2010er, und das wird sich ja nicht verbessert haben in den letzten 10 Jahren, ganz im Gegenteil. Ne? Aber er sagt auch was ganz Interessantes, was bei mir hängen geblieben ist, denn das ist immer so ein bisschen, wenn ich mir die Frage stelle, warum machen Bands das, auch hier bei meinem Kumpel, der die Platte einspielt, was ist die Triebfeder in einer Band zu sein, wenn man entweder keinen Bock hat, seine eigene Mucke zu schreiben oder keinen Bock hat, seine Platte einzuspielen, dann kann es...
Oder es nicht kann.
Ja, dann kann es ja eigentlich nur noch, der Reiz kann ja nur noch der Lifestyle sein. Man will in einer coolen Band sein, in einer Szene, die man cool findet und diesen Tour-Lifestyle vielleicht, Erfolg als tourender Musiker in einer coolen Szene, von der man selbst Fan ist oder so. Ja, das kann ja dann eigentlich noch das letzte Motiv sein, oder?
Ja, also das ist, könnte das Motiv der Musiker und Musikerin selber sein, aber die geschäftliche Komponente und die Triebkraft, die treibende Kraft im Hintergrund ist halt von wegen, hey, das sind 5 sexy, coole Typen, die sind alle irgendwie Anfang, Mitte 20, sehen gut aus. Das ist also, ne, also gerade so im Deathcore, alle Deathcore-Fans da draußen, aber für mich ist es ein Genre, was sehr, sehr, sehr viel Angriffsfläche für den Vorwurf von Setzkastenoptik und ultra krassen Klischees bietet. So, also was sowohl Sound als auch Optik und Look and Feel, wie man so schön sagt, gibt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also, ne, die Leute sind in den Lifestyle interessiert. Letztendlich ist, aber na gut, die haben Deathcore, moderner Deathcore, extrem moderner Metal und so, das hat natürlich auch eine andere Fanbase, Simon. Mhm. So, das muss man fairerweise auch beleuchten. Und man muss sich die Frage stellen, oder die Leute müssen sich die Frage gefallen lassen, haben diese besagten Bands eventuell auch eine Zielgruppe oder eine Fanbase, denen das tendenziell egaler ist, als wenn jetzt Manta oder Nightmare oder so jetzt ihre Instrumente nicht selber im Studio spielen oder die Songs jemand anders schreibt oder sonst was? Also ich glaube, das unterstellen zu können.
Ich glaube, die Antwort ist gar nicht so einfach darauf, weil es man kann ja nicht verleugnen, dass es extrem viel Nachwuchs an Leuten gibt, die trotzdem, weil sie Deathcore-Fans sind, anfangen, eine Gitarre zu spielen und darauf hinarbeiten, das Gleiche zu machen. Und ich sag mal, es muss ja doch irgendwo ein Reiz, keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grundmotivation bei so vielen Leuten, die als Szene-Nachwuchs entstehen, dass die Grundmotivation ist, damit will ich jetzt auch Geld verdienen, sondern es muss ja einem irgendwas auch geben, die Musik. Und ich finde schon, vielleicht wird es über die Dauer zynischer oder die Leute sind schneller bereit, auch so ein bisschen so diese, das alles viel, viel businessmäßiger zu sehen, aber die Initialzündung zu sagen, ich nehme jetzt trotzdem eine Gitarre in die Hand oder ich lerne jetzt Schlagzeug spielen, weil ich Fan von Lorna Shore bin oder so, die muss ja da sein. Das kann ja nicht nur...
Das spreche ich denen auch überhaupt nicht ab. Ich rede ja jetzt aber über die Fans. Ich glaube, dass es ganz klar gewisse Musikrichtungen gibt, wo die Fans, denen das egaler ist, ob die Band jetzt hinter den Kulissen total authentische, super Musiker sind, die, und das alles so homegrown ist oder nicht. Also ich, weil für mich ist so eine Deathcore-Geschichte. Für mich ist das so, also, ne, da rasten jetzt vielleicht auch ein paar Leute an. Es gibt ja so andere Musikrichtungen, wie zum Beispiel Power Metal und so. So Sachen, die sehr durch Klischees leben, Lifestyle und eine sehr in sich geschlossene Ästhetik haben, die sich immer wiederholt, die Leute aber auch abfeiern. Ich glaube schon, dass es bestimmte Musikrichtungen gibt, wo die Leute das eher verzeihen oder es sie gegebenenfalls auch einfach nicht so doll interessieren würde, wenn sie rauskriegen, ja, den Song hat aber die Band nicht selber geschrieben oder nicht eingespielt, weil sie anderes zu tun haben oder da keinen Bock drauf hatten oder das nicht können, als bei anderen. Stell dir mal jetzt vor, ja, also als irgendwie Bands, die du jetzt, stell dir mal Converge vor, so, ne, als Beispiel. Und da kommt dann raus, ja, da das produziert jemand, schreibt das für die, und die spielen das auch nicht selber ein und so, und es sind aber, oder Cult of Luna oder irgendwie so, so irgendwie so eine Band, ja. Das sind jetzt nur Beispiele, wo ich aber weiß, dass die totales Cult-Following haben. Und ich würde aber behaupten, dass irgend so eine große Metal-Festival, Power-Metal-Band mit viel, viel geilen Backdrops und viel Feuerwerk und solche ganzen Sachen, dass den Leuten gegebenenfalls dort egaler ist als in diesen extrem authentischen Szene gewachsenen Bands.
Gut, kann natürlich gut sein. Ja, klar gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Ich finde aber nichtsdestotrotz, dass man auch bei einem Genre wie Deathcore zum Beispiel, ja, auch wenn das, wie gesagt, für den Underground relativ kommerziell ist, es ist trotzdem schon eine Nische irgendwie. Und überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man sich ein Nischengenre erschließt, irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich schon das Gefühl, dass da so eine gewisse Auseinandersetzung stattfinden muss. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe ja zum Beispiel auch die früheren Tage von Metalcore miterlebt. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was das jetzt ist. Ja, und Metalcore fing natürlich vor allem durch Hardcore an, der metallischer und metallischer wurde. Aber dieser ganze Pathos, den man vom Hardcore kennt und auch diesen Anspruch, eine gewisse Mission zu haben als Band, der hat sich durch die frühen Jahre des Metalcores durchgezogen, und dann gab es halt vegan Straight Edge Metalcore-Bands wie Undying und so weiter und so fort. Natürlich gibt es im Underground heute wieder, aber das waren damals die Metalcore-Bands, die an der Oberfläche geschwommen sind, ja, und die hatten trotzdem eine Identität und es ging immer um irgendwas, ja, ob es ein politischer Natur war oder irgendwas anderem. Die Bands hatten so ihren Vibe. Und das muss man natürlich sagen, haben moderne große erfolgreiche Metal-Bands, Metalcore-Bands sowie besonders auch Deathcore-Bands, da ist es extrem selten, dass das inhaltlich um irgendwas geht, natürlich, was die Leute.
Oder dass die eine starke eigene Identität haben.
Eine starke eigene Identität oder eine starke Meinung vertreten, die überhaupt Leute zum Denken, Nachdenken bringt. Und das kann natürlich sein, wenn du auch inhaltlich deiner Musik den Zahn mehr und mehr ziehst, irgendwie, dass die Leute dann auch geringere Ansprüche daran haben, was die Musiker, wie die Musik entsteht. Das kann natürlich sein.
Es wird halt mehr und mehr und mehr Produkt. Und ich habe das Gefühl, dass es in bestimmten Musikrichtungen, und darüber reden wir jetzt gerade, die Hemmschwelle deutlich geringer ist, das auch als selbes zu behandeln. Dass das also quasi, hey, wir wollen hier ein sexy Produkt haben, wir wollen hier unsere Metalcore-Band oder unsere Deathcore-Band, so, das kann jedes Genre sein, so ist jetzt erstmal egal, aber der Ansatz ist ja der gleiche. Aber ich spiele das nicht selber ein, es ist mir auch egal, wer die Songs schreibt, dann hast du nicht gesehen. Aber nach außen hin sind wir irgendwie eine total coole Truppe. Das ist für mich extrem befremdlich, wenn die Identität der Band so sehr vom eigentlichen Handwerk des Musikmachens entkoppelt ist. Und das ist für mich unvorstellbar. Ich meine, Gehen wir nochmal zurück zu diesem, hey, dass Bands, andere Leute im Studio die Sachen für sich einspielen lassen. Wie gesagt, im Pop-Bereich total gang und gäbe, aber es gibt halt eben so eine Hemmschwelle, wo man sich dann, oder so ein Threshold, so eine Grenze, wo man sich dann doch wundert. Beispiel zum Beispiel Kiss, 1982, Creatures of the Night. Ace Frehley hat da, glaube ich, nicht eine Note gespielt auf der Platte. Einfach, weil er irgendwie mit der neuen Ausrichtung der Band nicht so klar kam und der war nicht dabei. Der war trotzdem in allen Musikvideos, in allen Interviews und hast nicht gesehen, hey, ne? Aber das haben halt einfach, sein Part haben halt einfach andere Leute in der Band übernommen für die Platte, komplett. Weil der da einfach irgendwie nicht auf Zahn oder einfach auch nicht interessiert war. Alice Cooper, klar, war jetzt immer ein großer Schockrock, irgendwie gerade so in den 70er, früher 80er. Es war eine Gimmickband, die Alice Cooper Group. Ja, okay, fair enough. Aber auch da, das war ja eine Band, die eine gewisse Authentizität genossen hat in einer gewissen Musikszenerie und so. Mhm. Auch da war das gang und gäbe, dass da die Songs teilweise von komplett anderen Studiomusikern eingespielt wurden. Denn es wird dich jetzt schocken, die 80er-Phase von Chicago, die du ja zum Beispiel schätzt, sehr viel auf fremde Musiker gesetzt in der Zeit. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Simon.
Ist jetzt keine große Überraschung. Es hat ja auch sehr viel Big Band Vibes und
genau, ne? Ja, aber auch so die Kerninstrumente.
Okay.
So, das kann man im Internet lesen, fand ich sehr interessant. Ich habe dann nach unserem Gespräch mich nochmal ein bisschen auf die Suche, Recherche gemacht und so. Und die ersten wirklich, und das war mir natürlich schon bekannt, aber so die ersten wirklichen Beispiele waren so Sachen, die vielleicht so diesen coolen, mega gut aussehenden jungen Deathcore-Typen vielleicht nicht so ganz unähnlich sind, nur halt in einem anderen Look and Feel. Die Beach Boys, die Pet Sounds, eine der besten Platten überhaupt, wie ich finde. Da ging es um die Band, da ging es um das Charisma der Band, da ging es um die Vocals der Band, da ging es um...
Das war ein kultureller Moment.
Ganz genau, da ging es so, Alter, guck mal, was sind das für Typen? Um Image, das ist das kurze Wort. So, aber die Musik haben andere Leute eingespielt. Und Monkees zum Beispiel, bei den Monkees war es noch eine viel krassere Sache. Das war ja so eine der ersten gecasteten Pop-Boy-Bands irgendwie, wenn man so will, in den USA in den 60er Jahren mit eigener Fernsehsendung und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt wirklich das Ende des Spektrums, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass das im Pop-Kontext A bekannt und auch vollkommen okay ist. Aber es ist alles nicht so selten, wie man denkt. Und die Frage drängt sich auch so ein bisschen auf, in was für Szenarien kann man sich das für sich selber vorstellen? Du hast es ja schon gesagt, du wurdest schon einmal gefragt, ob du, und hast das auch gemacht, eine Platte eingespielt für Leute, für Geld. Wurdest du auch mal gefragt, ob du eine Platte schreiben kannst, Musik schreiben für andere Bands?
Ich wurde witzigerweise auch mal von einer amerikanischen namhaften Deathcore-Band aus den USA, habe ich schon gesagt, amerikanischen, also einer amerikanischen namhaften Deathcore-Band gefragt, ob ich 1 bis 3 Songs für sie schreiben könnte, was ich total weird fand. Ich werde jetzt nicht sagen, wer die Band ist. Ich bin viele, viele Jahre zuvor waren wir mal auf Tour mit denen, mit W-Farm. Und der Grund, warum die mich angehauen haben, war so sinngemäß, ja, deine Riffs klingen so evil. Und wir wollen ein paar Songs auf unserer nächsten Platte haben, die evil klingen. So.
Ja, aber Boohoo, Cry Me a River, das ist doch genau das, was ich meine. Wenn du aber selber nicht in der Lage bist, evil Riffs zu kreieren,
na eben, ja.
Dann ist das halt einfach dein Problem. Ich bin nochmal, ich bin leider auch kein 5-Sterne-Koch und leider kein Pilot, obwohl ich beides gerne wäre. Das ist halt einfach so. Und wenn du keinen Schmiss hast und einfach keine geilen evil Riffs auskacken kannst, dann ist das dein Problem. Und natürlich kann man dann Simon fragen, aber wie ernst kann man sich dann selber als Band dann noch nehmen? Also klau doch einfach, wie jeder andere auch, ist doch überhaupt nicht schlimm. Lass dich inspirieren, Kupfer ab, das ist alles, Alter, keiner von uns erfindet das Rad irgendwie neu. Aber du musst doch so einfach eine Identität haben selber als Künstler oder Musiker.
Wie wär's mit Integrität?
Fair enough, ja, noch viel besser.
Ja, das ist halt so das Ding, was ich daran so Panne finde. Ja, das war eine Band, die Band, um die es sich da gedreht hat, war eine Band, die war seit Jahren inaktiv und dann kam, was weiß ich, der dritte Frühling von Deathcore. Mittlerweile sind wir im vierten Frühling von Deathcore, warum auch immer. Aber ja, das war dann so eine Band, die dachte so, oh, wir hatten ja mal einen Namen in dem Genre. Und da gab es noch den einen Haupttypen von der Band, die ganzen anderen Musiker aus der Band waren weg und der wollte dann die Band halt wieder an den Start bringen, ohne sich... committen zu müssen auf irgendwelche Musiker. Ne? Also ich glaube auch, dass da dann oft, das beobachtet man jetzt manchmal auch bei so Bands wie zum Beispiel den Deftones, ja, wo irgendwie, die hatten, nachdem der Bassist gestorben ist, hatten die noch einen permanenten Bassisten Und dann wurde der irgendwie auch ganz komisch rausgeschmissen aus der Band. Und jetzt ist alles sehr unverbindlich. Jetzt spielen die ständig, auch weil der Gitarrist, weil er zu viel Angst vor der Flacherde hat, nicht mit der Band und durch die Welt fliegt. So, ja, werden halt ständig irgendwelche Musiker geheiert, aber bloß kein Fest anstellen. Warum nämlich? Weil dann der Kuchen unter mehr Leuten gleichmäßiger aufgeteilt werden muss. Und ich glaube, dass es bei solchen lame Scheißsachen wie einer nicht existenten Deathcore-Band, wo nur noch der Sänger übrig ist, der die dann alleine zurückbringen will, da geht's ganz klar darum, ey, ich bezahle hier jemanden einmalig eine Summe, die Songs für mich zu schreiben, und muss dann aber die Profite, die nachher übrig bleiben, nicht mit anderen Leuten teilen. Kann, weißt du, so detached wirkt es dann auf mich. Die denken dann wirklich, ey, das ist jetzt hier kann ich nochmal ein bisschen Kohle rauszocken irgendwie aus der Nummer, so, weil ganz ehrlich, mit Band hat das wenig zu tun. Habe ich wenig Respekt vor der ganzen Nummer.
Das ist ja auch nochmal ein anderes Szenario, was du da gerade angerissen hast, was auch nicht sonderlich selten ist, dass zum Beispiel Bands gibt, die bestehen aus 4 oder 5 Leuten, und es gibt in den Bands halt auch einfach einen Mastermind, der hinter dem Songwriting steht und so. Mhm. Die ersten Sepultura-Platten, soweit ich weiß, hat der Bassist nicht eine Note gespielt. Das wurde alles von den Gitarristen eingespielt, die ganzen Bass. Obwohl der von Anfang an dabei war und auch getourt hat und solche Sachen. Aber im Studio wurde der nicht am Bass gelassen. Ich habe mal ein Interview mit dem gelesen, hat gesagt, mir war das auch ganz recht. Ich kenne auch Leute, die ganz krasse Recording-Phobie haben, die das völlig stresst, und die waren so, Alter, spiel das ein. Bitte, by all means, Alter, be my guest.
Ich finde, wenn das innerhalb einer Band von anderen Bandmembern erledigt wird, ist das jetzt nicht illegitim.
Sag ich auch in keinster Weise, bitte ganz kurz, dass ich sag, bring das nicht an, ich hatte auch schon solche Momente, jetzt nicht bei Manta, aber früher. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es nur interessant, weil manche Leute haben damit kein Problem. Ich könnte mir das nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern ich würde mir dann doof bei vorkommen. Und da bin ich auch ehrlich. Ja. Da gibt es solche und solche. Also ich glaube, ich schätze dich nicht so ein, dass man sagt so, ja, Simon, komm, ich spiele das mal für dich ein.
Nö, da hätte ich dann keinen Bock drauf, wenn es jetzt mal ein einzelner Song wäre. Ja, sagen wir mal, ich bin im Studio, wir haben schon 9 Songs aufgenommen und den 10. zu besoffen oder zu dumm. Ja, dann sagt der andere Gitarrist in der Band
oder
so,
kein Bock, Gruntwork.
Genau, kein Bock auf Gruntwork, und der andere Gitarrist sagt so, ja, komm, dann nehme ich jetzt den letzten Song für dich auf. Okay, ich habe bei WFAM bei der letzten Platte zum Beispiel auch alle Gitarren alleine geschrieben und dann auch aufgenommen. Und teilweise bei Nightmare natürlich auch, weil ich auch, braucht man ja nur aufs Line-Up zu gucken, die einzigen festen Musiker bei Nightmare ist ein Drummer, ein Sänger und ich. Ich muss ja dann für 2 Gitarren mindestens schreiben, und bei unserer ersten EP habe ich auch den Bass geschrieben, und den Bass outsourcen wir dann irgendwie an irgendwelche Kumpels von uns, die Musiker sind oder die Bassisten sind, die wir auch hochgradig respektieren und die dann ihren eigenen Flavor mit reinbringen, sozusagen in den Teil der Musik, so, aber
es ist nur interessant, weil das vielen Leuten natürlich, nochmal, ich verurteile diesen Part überhaupt nicht, aber vielen Leuten ist das, glaube ich, nicht so bewusst, sondern die sehen dann im Booklet, da sind so irgendwie 4, 5 Leute, und die denken irgendwie, jeder hat seine Rolle. Eine Platte übrigens, über die wir neulich gesprochen haben, die Melvins Houdini, da war das genauso. Da war die Bassistin eigentlich zu der Zeit, hatten die eine Bassistin, aber Bass und Dale Crover, also auch selbst der Drummer hat teilweise auf der Platte den Bass eingespielt. So, ne? Das ist nicht sonderlich selten. Nochmal eine andere Thematik, und finde ich auch jetzt nicht verwerflich, aber halt auch definitiv interessant, dass es einfach auch Bands gibt, die irgendwie immer ein Kollektiv auf der Bühne sind, wo aber ganz klar im Studio fasst der das Instrument nicht an.
Ja, sicherlich. Wie gesagt, das ist, Ich finde, wenn es so ein bisschen bandintern abgehandelt wird, finde ich das bis zum gewissen Grad völlig akzeptabel. Weird wird es, wenn man Leute von außerhalb anheuert, um Sachen zu machen, die man nicht machen will, sozusagen. Ne?
Oder weird wird es, wenn man sagt so, ey, wir haben eine Band und da ist unser Bassist. Der ist aber eigentlich so scheiße, dass wir jemand anders anheuern, um sein Part zu spielen, wenn das nicht mal jemand anders aus der Band dann übernimmt, sondern. Also das ist dann, aber ja, dann sucht euch doch einfach jemand anders.
Ja, dann sucht euch jemanden, der das kann, so, ja klar. Ja, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein weirdes Phänomen, und wie wir sehen, es gibt eine Sliding Scale des Detachments sozusagen, ja, der Entfremdung, der Entkopplung.
Was mir dazu einfällt, vielleicht auch abschließend einfällt, ich habe, es war total früher, man hat ja immer Feindbilder, wenn man jung ist und ne, so, und vielleicht hattet ihr das auch so, man hat sich selber als junger Musiker immer total über Coverbands lustig gemacht. Ne, die dann irgendwie auf dem Stadtfest spielen und irgendwie Songs von, also für mich war das immer voll befremdlich, Songs von anderen Leuten zu spielen, als ich jung war. Wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir, dass das eigentlich voll der ehrenvolle Job ist, zu sagen so, ey, wir können gar nicht so geile eigene Musik schreiben, wie wir sie selber gut finden. Es interessiert uns auch gar nicht. Wir sind aber total gut da drin und haben ganz viel Spaß daran, Musik von anderen Leuten zu spielen. Und wir können die auch in einer Art und Weise auf die Bühne bringen, dass andere Leute daran Freude finden. Wenn ich solche Stories höre, wie wir sie jetzt gerade besprechen und die du mir erzählt hast und so, ich muss sagen, dass ich eigentlich großen Respekt habe vor guten Coverbands, weil hey, das ist wie sagt man, das ist das ist ein Spiel mit offenen Karten. Und ey, bevor du so tust, als ob das aber lieber irgendwelche Söldner im Hintergrund für dich erledigen lässt, weil eigentlich du andere Sachen zu tun hast oder es nicht drauf hast, dann ist mir jede Coverband, die auf die Bühne geht und lieber Mucke von anderen Leuten spielt, einfach für Entertainment-Zwecke deutlich lieber.
Ja, fair enough, auf jeden Fall. Ich finde, ich habe tatsächlich nie wahnsinnig negative Meinungen über Coverbands gehabt. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass das eher sowas ist für so ein bisschen so Dad-Rocker, die neben ihrem, ja, die keine wirklichen musikalischen Ambitionen haben, die aber einfach gerne trotzdem gut Gitarre spielen vielleicht und dann am Wochenende mit ihrer Coverband halt in der Bar oder auf dem Stadtfest.
Das verstehe ich heute auch alles so, aber früher als junger Mensch und man lebt ja von Feindbildern, fand ich das immer total befremdlich. Wie kann man die Musik von anderen Leuten spielen? Ja, aber nicht jeder ist Songwriter und noch viel weiter, nicht jeder will Songwriter sein. Manche Leute haben da auch einfach überhaupt gar keinen Bock drauf und ich finde das äußerst legitim. Ich finde aber, wenn man sich entscheidet, ich will kein Songwriter sein, dann sollte man das irgendwie, dann ist das aber schwierig, wenn man das nach außen hin so verkauft, als wäre das alles total real und homegrown, die ganze Geschichte. Und das vom Genre fast unabhängig.
Absolut, gebe ich dir recht, ja.
Simon, danke für deine Zeit. Interessantes Thema auf jeden Fall. Haut es uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
Mach das so. Ciao, Hanno.
Tschüssing.
Serve one master, that is destruction.